Hallo und herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Mein Name ist Anita. Frauen haben es noch immer ungleich schwerer in der Gesellschaft. Nach einem Leben als Teilzeit-berufstätige Mama und einer Ausbildung zur Beraterin und Trainerin habe ich mir mit 49 Jahren meinen Traum erfüllt und zu studieren begonnen. In meinem Podcast begebe ich mich auf die Suche nach inspirierenden Vorbildern, um zu erforschen, was Frauen bewirken können und wie sie sich für die Gesellschaft einsetzen. Meine heutige Interviewpartnerin kenne ich schon sehr lange, aber wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren und voriges Jahr im Oktober sind wir uns wieder über den Weg gelaufen. Du bist in einem Café im ersten Bezirk gesessen und ich habe dich an deiner Stimme erkannt.
Okay.
Ja. Und dann habe ich dich angesprochen und du hast mich auch sofort erkannt und ich war so begeistert, dass wir uns gesehen haben und vor allem so nach wirklich dieser langen Zeit. Dann hat sich noch herausgestellt, dass du eine ganz interessante Arbeit machst. Jetzt habe ich dich gefragt, ob du in meinen Podcast kommst und du hast ja gesagt. Herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast, René Gadsden.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo. Kannst du dich bitte kurz vorstellen?
Okay. Ich heiße Dr. René Gadsden. Ich komme ursprünglich aus New York City und lebe recht lang hier in Österreich und auch sehr gerne. Ich habe in Amerika auf der Brown University Kunstgeschichte studiert, einen großen Preis gewonnen und mit diesem Geld bin ich nach Europa gekommen und dann verliebt, verlobt, verheiratet. In Wien bin ich hängen geblieben.
Ja, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen. Ich dachte ja, du bist in Österreich geboren, aber du kommst aus den USA. Jetzt wollen wir über deinen beruflichen Weg sprechen und deine Arbeit. Du hast jetzt einiges ausgelassen, ne? Du bist Kunsthistorikerin, Universitätsdozentin, Kuratorin, Autorin, Pädagogin. Also die Liste ist lang, also wirklich großartig. Du hast auch im Bereich Frauenforschung zu tun. Da überschneidet sich ein bisschen unser Wissen. Also ich fand es ja auch toll, dass wir in dem Bereich einen ähnlichen Weg gegangen sind. Deiner ist ja schon sehr lange. Du machst das jetzt seit 24 Jahren, bist du, glaube ich, im Kunstbereich tätig. Bitte erzähl du uns einmal deine Geschichte. Wie war das ab da, wo wir uns aus den Augen verloren haben? Das heißt, das war?
Well, in den guten alten wilden Tagen haben wir uns kennengelernt in der Arbeit und wir waren so zu dritt, drei flotte Mädels und wir haben gearbeitet in P1. Zu der Zeit waren Falco und alles Mögliche und es war wirklich fabelhaft. Wir haben eine fabelhafte Zeit gehabt. Und dann nachher bin ich auf der Uni weitergegangen hier in Österreich, habe mein Magister gemacht, habe auch mein Doktorat hier gemacht. Und ich bin eine leidenschaftliche Volksbildnerin. Ich habe sehr, sehr viele Jahre in der Volkshochschulsystem gearbeitet und unterrichtet. Ich glaube an das total. Ich schreibe jetzt für eine gratis Kunstzeitung und es ist auch für mich sehr wichtig, dass man ohne Geld Einsatz zur Bildung kommen kann. Das ist für mich sehr wichtig. Und ich liebe es hier, weil eben als Kunsthistorikerin, ich habe einen Komponist als Mann, so wirklich klassisch. Ich lebe in der Hauptstadt, Welthauptstadt der Musik und habe zu Hause im Schrank eingesperrt einen eigenen Komponist.
Ich hoffe nicht. Okay. Sag, René, was hat dich zur Kunstgeschichte geführt?
Ja. Wahrheit oder nicht? Okay, so die Wahrheit ist, auf der Uni in Amerika kann man suchen ein paar Jahre, was einem interessiert. So ich habe Theaterwissenschaft und lateinamerikanische Politik und alles Mögliche studiert und angeschaut. Und dann der war das wirklich wahnsinnig hübsche Basketballer und er ist immer so mittags in der Kunstgebäude. Es war so ein Institut für Kunst und Kunstgeschichte. Ist immer da reingeschlichen und ich war immer dann ein paar Schritte hinter ihm her. Und dann ist er gesessen und eingeschlafen, weil in der Kunstgeschichte Vorlesungen wird das Auditorium verdunkelt. Ja, und dann kommen dann die Bilder. So, er hat seinen Platz genommen, sozusagen in der Audimax dort, und ist eingeschlafen. Und dann bin ich ein paar Sitze weiter gesessen und habe ihm angeschaut. Und dann, nach einer Weile, habe ich geschaut, vorne, wer referiert? Und das war Professor William H. Geordie, eine große Architekturhistoriker. Und von diesem Moment an war ich verliebt in die Kunstgeschichte und meine erste große Liebe war die Architekturgeschichte. So, ich kann sagen, über Sport, quasi über Basketball.
Indirekt.
Bin ich zur Kunstgeschichte gekommen.
Das ist sehr cool. Wir werden dann nachher noch auf deine Arbeit als Kuratorin zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt weiter noch über deine Laufbahn sprechen. Was kam dann?
Okay, so auf der Brown University habe ich diesen Riesenpreis gewonnen für ein Projekt über Le Corbusier, ein Schweizer, also schweiz-französischer Architekt. Und ich habe seine Reise d'Orient, eine Reise von Berlin nach Istanbul, der er gemacht hat in 1911. Ich habe diese Reise rekreiert. Und so, ich bin gekommen, es war damals Osteuropa, Ostblock, Checkpoint Charlie und dann war ich in Prag, dann war ich in Brno und dann komme ich sogar jetzt in August, jetzt reden wir in August bin ich über die Grenze gekommen nach Österreich mit dem Plan, 4 Tage hier zu bleiben und dann weiter nach Budapest und weiter meine Forschungsreise fortzusetzen. Aber Amor, Eros, ich weiß nicht, welche griechische Götter oder Engel mich getroffen haben. Und ich bin hier geblieben.
Das geht vielen so. Mhm. Mit der Liebe, ja genau. Die hat
Wahnsinn.
Mich auch nach Wien gebracht.
Eben.
Wenn wir jetzt deine Tätigkeit an der Universität Wien anschauen, du bist an der Angewandten.
Mhm.
Welche Themen oder Aspekte in deiner Lehrtätigkeit liegen dir da besonders am Herzen?
Mhm. So, ich bin eigentlich eine Spezialistin für Genderfragen und vor allem sage ich jetzt ganz bewusst Women's Studies. Jetzt bin ich auf dem Institut für Kunsttheorie. Damals, als ich promoviert habe, war Professor Manfred Wagner da und er hat das Institut Lehrkanzel für Kultur und Geistesgeschichte geleitet. Und ich war dann seine beste Studentin und dann war ich sein Uni-Assistentin. Und das war fantastisch. Er ist ein brillanter Wissenschaftler und ich war sehr, sehr glücklich, mit ihm zu arbeiten. Denn er ist in Pension gegangen und wie wir sehen, oft Entscheidungen werden getroffen im Bildungsbereich von Leuten, die gar nicht qualifiziert sind, diese Entscheidungen zu treffen. So statt, dass wir immer noch in Österreich ein Lehrkanzel, ein Institut für Kultur und Geistesgeschichte haben, haben die Obrigkeiten entschlossen, das zu schließen und stattdessen ein Institut für Kunsttheorie zu etablieren. So dann bin ich weiter jetzt als Lektorin an dem Institut für Kunsttheorie. Aber es gibt jetzt nicht mehr die Möglichkeit, Kultur und Geistesgeschichte in Österreich zu studieren. Das ist eine Schande. Unser Institut ist direkt aus dem Ludwig Boltzmann Institut für Kultur und Geistesgeschichte gekommen und das ist das, was oft so frustrierend ist oder besorgniserregend. Du bist auch eine Mutter, so wie ich. Und wir haben gesehen aus erster Hand, wie das Bildungssystem von Kindergarten weg funktioniert oder nicht funktioniert. So, ich muss sagen, im Hochschulwesen, besonders Kunsthochschulen, ist wirklich ein falscher Weg, ein falscher Weg eingeschlagen, ja.
Hast du aufgrund dessen, dass du eine Frau bist, jemals Nachteile gehabt, also in deinem Weg?
Na, ich würde sagen, natürlich so wie du und so wie wir alle. So, ich komme aus Amerika, der einigermaßen offen ist und progressiv ist und so. Und in Österreich ist es tatsächlich, sage ich, Dorf-Kirche-Mentalität sehr stark und patriarchalische Einstellung zu Frauen und so weiter ist immer noch sehr stark zu spüren. Auch mit der Kinderbetreuungsangebote. Ich habe eine Zeit lang ein Bauernhaus gehabt in Niederösterreich und ich habe das geliebt und ich bin mit der Schnellbahn nach Wien gekommen zu arbeiten. Aber, und das ist eine politische Entscheidung, alle Kindergärten dort schließen um 12. So, das ist irgendwie, wenn man eine Mutter ist oder alleinerziehende Mutter ist oder was auch immer, man muss schauen, wo im Dorf irgendjemand am Nachmittag auf das Kind aufpassen kann. Und es gibt diese Schwingungen von Rabenmutter, wenn man selber nicht das Mittagessen, das Kind kocht und so weiter und so fort. So, ich bin nicht extra diskriminiert worden als jede andere Frau in Österreich, aber man kann schon sagen, dass in der Welt ist es an und für sich ein Männerclub.
Du hast 3 Kinder, gell?
Du hast 3 Kinder, ich habe 4 Kinder. Ja.
Vergessen.
Zwei Bubele, 2 Madele.
Ah, sehr gut. Ja, 4 Kinder mit Nachmittagsbetreuung organisieren, das ist schon eine Herausforderung.
Ja, das wissen wir alle. Und auch diese ganzen Frauenschicksal habe ich auch erlitten. Bin ich ein Museumsdirektorin? Bin ich eine Vollprofessorin? Nein, bin ich nicht. Aber mein Mann hat eine Weltkarriere und meine Kinder sind alle pudelwohl und gesund. Aber ich habe Teilzeitjobs nehmen müssen, Jobs, wo ich überqualifiziert war, weil man entweder, wenn man jünger ist, den Job nicht kriegt, weil vielleicht wird man heiraten und Kinder kriegen. Wenn man dann vielleicht doch Kinder kriegt, wird man dann diskriminiert und zum Beispiel nach der Karenz niedriger eingestuft oder überhaupt wird es näher gelegt, dass man vielleicht nach der Karenz nicht zurückkommen soll. Und dann weiter wird man dann diskriminiert, wenn man sagt, man hat Kinder und dann die Arbeitgeber fürchtet, dass man fehlt denn zu oft und so weiter. Es gibt immer eine Ausrede, warum Frauen nicht weiterkommen können. Ja, entweder mit Kinder oder ohne Kinder. Es gibt immer eine fadenscheinige Argumentation, die uns eigentlich diskriminiert.
Ja, das hast du jetzt super zusammengefasst. Das bringt so richtig auf den Punkt, ja.
Ja, das ist es. Das haben wir alle. Und deswegen ist es eigentlich irrelevant, glaube ich, Sachen wie Hautfarbe und Herkunft. Ich glaube, dass Frauen wirklich verstehen müssen und sollen, dass sie miteinander arbeiten sollen, vernetzen sollen und wirklich erkennen, dass wir zusammenhalten sollen, müssen, wollen, weil in allen Ländern, wo Frauen mehr Bildung, mehr Rechte haben, ist die Gesellschaft friedlicher, schöner und besser für alle Beteiligten, Männer und Frauen. Aber die Männer, anscheinend das System Mann, erkennt es nicht an oder versteht es nicht. Und es gibt immer diese Dynamik, Frauen zu unterdrücken oder, you know, sie nicht ihre Rechte haben zu lassen. Aber wo Frauen Bildung haben, wo Frauen gleichberechtigt sind, ist die Gesamtgesellschaft gebildeter und friedlicher.
Mhm.
Das ist das.
Ja, genau. Wenn wir auf deine Lehrtätigkeit noch einmal blicken, welche Themen liegen dir da besonders am Herzen?
Ja, ich bin eine Spezialistin für westliche Kunst und Kunstgeschichte und Kulturgeschichte und in besonders europäische Kunst- und Kulturgeschichte. Und so, diese sind meine Themen. Ich habe natürlich alles studiert und bin auch überall in der Welt herumgekommen und auch Projekte zur afrikanischen Kunst gemacht haben. Aber die westliche Kunst- und Kunstgeschichte liebe ich. Und deswegen bin ich wahnsinnig glücklich, in Mitteleuropa leben zu können. Ich empfinde das als ein Privileg und ich bin jeden Tag aufs Neue entzückt. Und ist es oft, dass ein Prophet keine Ehre im eigenen Land hat. Aber es ist auch oft, dass die Menschen nicht einmal sehen können, die Schätze, die sie vor Augen haben. Und ein Teil, ich sage nicht meine Rolle in Österreich, aber ich fühle mich oft wie ein Aufklärer oder eine Person, die Österreicher selber zeigt, wie schön, wie herrlich alles ist, was sie haben. Ja, weil, wie wir wissen, im österreichischen Schulsystem wird weder österreichische Kunstgeschichte noch österreichische Kulturgeschichte unterrichtet. Und ich habe auch in einem Gymnasium unterrichtet und die jungen Leute, die Leute auf der Uni, die haben keine Ahnung, warum Österreich so toll ist oder warum der Westen so toll ist oder überhaupt, was Demokratie ist und wo es herkommt, weil es wird nicht unterrichtet, es wird nicht besprochen. Und das ist ein Teil meiner, sagt man, nicht Mission, aber irgendwie vielleicht meine Lebensaufgabe. Ich habe wirklich, kann ich sagen, mein Leben für Österreich gegeben und hier, ich weiß nicht, wie viel Projekte, wie viel freiwillige Arbeit, wie viel Einsätze, wie viel Mentoring, wie viel Unterrichten, wie viel Projekte gemacht, dass Frieden, Bildung, Zusammenhalt und vor allem eine Hochschätzung von westlichen Kulturen, westlichen Werten, österreichische Kultur, österreichische Werten. Ja, dass die Leute das wirklich sehen können und verteidigen können. Weil wenn man irgendwas nicht erkannt, kann man es nicht pflegen und man kann es auch nicht schützen.
Man spürt so richtig deine Leidenschaft. Das ist großartig, wirklich. Du bist auch Kuratorin.
Ja.
Du hast, wie du gerade eben gesagt hast, viele internationale Ausstellungen und Projekte gemacht und unterschiedliche Künstlerinnen und Themen vorgestellt. Was sind so die größten Herausforderungen bei der Organisation von Ausstellungen?
Mhm. So, ist es jetzt eine Tendenz, egal wo man hingeht, egal wo, auf der ganzen Welt, als erstes hört man, es gibt kein Budget. Du kommst in eine Besprechung hinein, als allererste wird festgestellt, es gibt kein Geld. Okay, und so von hier aus soll man anfangen, was zu machen. Das ist die größte Herausforderung inzwischen. Ja, es wird zu wenig Geld für Kultur ausgegeben, eben, wie ich gesagt habe, weil Menschen nicht klar sind, wie viel sie Kunst und Kultur brauchen und wie viel Kunst und Kultur beiträgt zur Demokratie, zur Frieden. Das ist für den Menschen, die Entscheidungsträger, nicht klar. Es wird auch nicht gut kommuniziert durch den Medien und überhaupt nicht im Schulsystem. So, meine Ausstellungen sind immer mit der Idee von Volksbildung im Hintergrund, dass sie sehr informativ sind. Und auch die Kunstvermittlung ist für mich fast das Alpha und Omega. Ich habe viele Jahre in der Kunstvermittlung gearbeitet in Wien für die Arbeiterkammer Bildungszentrum, wieder gratis Ausstellungen, wo ich dann gratis Führungen gemacht habe oder im Museum Moderne Kunst, Stiftung Ludwig Wien, habe ich so von Seniorenmittwoch, so Kunst, Kinder, Kunstgespräche und Führungen und so weiter gemacht. So, alle meine Ausstellungen sind da, um die Kunst und die Liebe zur Kunst das Publikum näher zu bringen. Das ist quasi immer mein Einsatz, wenn ich irgendein Projekt anfange.
Das klingt echt gut. Ich habe dich jetzt vor kurzem erlebt als Moderatorin. Und zwar, da gab es eine Ausstellung in Kärnten.
Mhm.
Das Thema war
KI.
Ja, KI. Der Titel war Fear.
Mhm.
Ja.
Genau.
Und zwar ging es darum, inwiefern KI die Künstlerinnen sozusagen ersetzt.
Genau.
Ersetzen kann.
Mhm.
Und es war extrem spannend.
Mhm, das freut mich, dass du
ja,
das sagst.
Und was mir auch so, also man hat bei deiner Moderation richtig gemerkt, dass du wirklich viel, viel weißt.
Mhm.
Was mir auch gefallen hat, dass du so Privates mit einbezogen hast.
Mhm.
Also großartig, dich zu erleben.
Ja.
Wirklich, ganz toll. Ja, wie ist das? Schafft die KI Künstler und Künstlerinnen ab? Was denkst du?
Mhm. So, die Ausstellung hieß 4, KI, Doppelpunkt, Freund, Feind und Fakt. Und mein Ansatz war, in der Ausstellung Werke zu zeigen, die absolut nicht mit KI gemacht worden sind. So quasi als ein Schlussakkord, damit man sehen könnte, was die menschliche Kreativität machen kann. Und ab diesem Punkt, ab diesem Zeitpunkt, kann man nicht mehr wissen, was mit künstlicher Intelligenz gemacht wurde oder nicht. Ja, so es gibt jetzt wirklich sehr viele, ich sage nicht Innovationen, aber die KI wächst mit einer Geschwindigkeit, die wir nie in der Geschichte zuvor gesehen haben. Und es entwickelt sich und auch es programmiert sich und es entwickelt Fähigkeiten, die wir nicht verstehen und daher noch nicht kontrollieren können. Auch auf EU-Ebene haben wir ein neues KI-Gesetz Anfang August in Kraft getreten, aber wie viele Gesetze, es hinkt einiges hinterher der Realität und die KI entwickelt sich so rasant, dass wir eigentlich, kann man sagen, eine Pandoras Büchse aufgemacht haben und wir wissen nicht, was wir hier losgetreten haben. Das ist Realität. Ja, und es wird den Leuten natürlich nicht gesagt, es wird in den Medien nicht breit getreten, weil man will nicht, dass die Menschen in Panik fallen, ja, aber das ist super arg. So, für mich ist dann die Kunst, die verschiedenen Kunstgattungen und die Kunst an sich noch wichtiger als je, weil wie der weiße Rhinoceros sind sie jetzt quasi gefährdet, weil wenn die Leute jetzt ihr auch geschult wird an künstliche Intelligenz generierte Bilder, Stimmen, Musik und so weiter, dann ihr Geschmack wird vergrobt und sie können dann nicht wirklich die feinen Schwingungen von Produktion aus Menschenhand mehr erkennen oder schätzen. So ist es wirklich eine reale Bedrohung für den traditionellen Kunstmarkt, für die traditionellen Kunstgattungen und für Künstler tatsächlich.
Ich finde Kunst, ja, weiß nicht, ich sehe das so verbunden mit der Persönlichkeit. Mhm. Also ich kann mir da irgendwie das, also nicht vorstellen, bei der KI, da fehlen ja Gefühle, Emotionen, Erfahrungen. Ich kann mir das irgendwie nicht ganz vorstellen, dass das wirklich so sein soll, aber ja.
Ja, es ist, sagt man vielleicht nicht wirklich wünschenswert für alle Positive, vielleicht in der Medizin oder was auch immer, wo KI eine große Hilfe ist oder
genau,
in Suchmaschinen. Also deswegen zum Beispiel in Österreich haben sie vor ein paar Jahren die VWA eingeführt, dass die Schulen vor sie abschließen ein Recherche machen sollen und ein längeres Papier schreiben sollen. Okay. Na, jetzt schaffen sie das ab, weil die Studenten tippen ein paar Worte in ChatGPT ein und das spuckt es raus. Ja, und jetzt haben sie gesehen, dass das für die Katz ist. Und die schaffen es einfach ab. Ja, so, okay. So schnell geht das. Mhm. Ja, dass diese Chance, wo die Kinder endlich was studieren können, ein bisschen in der Tiefe was anschauen können, was schreiben können, jetzt ist es ersatzlos gestrichen, weil die Schulen haben entdeckt, mit ein paar Mausklicke hat man 20 Seiten dann da vor sich ausgespuckt. Mhm. Ja, es ist wirklich wild. Es ist wie Science Fiction. Ja, wir haben es nicht erwartet oder wir wollten es nicht. Manchmal sage ich, okay, ein Science Fiction Horrorfilm oder der Zombie-Apokalypse will ich im Kinosaal haben und nicht von der Kinoleinwand jetzt runterkommen und in mein Leben. Ja. Mhm.
Na gut, dann wollen wir von der Apokalypse ein bisschen weg.
Ja.
Hast du ein Lieblingsprojekt gehabt? Magst du uns davon erzählen, wenn?
Wow, ich liebe alle Projekte, die ich mache. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis oder nicht Geheimnis meiner Arbeit. Ich liebe die Menschen wirklich von Herzen. Ich liebe die Menschen und ich diene die Menschen. Und alle Projekte, alle Ideen begeistern mich so dermaßen, dass ich kann es nicht wirklich sagen. Das war super in Kärnten. Das ist in der Künstlerhaus Klagenfurt, die 110 Jahre Jubiläumsausstellung zelebrieren. 110 Jahre Künstlerhaus Klagenfurt. Das war die größte Ausstellung des Jahres, Mitgliedausstellung. Und das war super. Und ich habe so ein Rahmenprogramm gemacht, jeden Tag Vorträge, Podiumsgespräche. Wir haben Yoga in der Ausstellung gemacht, Painting, Performances. Es war grandios. Ja, ich liebe Kunst und Kultur, weil ich die Menschen liebe. Und ich will, dass die Menschen sich entfalten können, ihr höchstes Potenzial spüren, erleben, erkennen und ausbauen. Und daher alle meine Projekte dienen diese Ziele.
Sehr gut, ja, das klingt gut. Und da haben dann alle was davon. Du bist auch Autorin. Mm. Du hast über 60 Publikationen in verschiedenen Genres und Formaten geschrieben, mhm. Essays, Bücher. Erzähl dir mal, was genau machst du da?
Mhm. So, ich liebe Schreiben. Von Anfang an habe ich das immer geliebt, weil ich war auch ein Leseratte als Kind und Jugendliche. So, ich schreibe Gedichte sehr gerne. Ich habe langen, langen Jahren mit der Schule für Diktung gearbeitet, dort unterrichtet, auch Klassen genommen. Das war Christian Ide Hinze, leider verstorben, mein guter Freund. Und er war der erste Leiter der Schule für Diktung. Okay. Und aus diesem Projekt haben wir, seine Vision war, ein Institut für kreatives Schreiben auf Hochschulebene zu sehen. Und da ich aus Amerika komme, wo das gang und gäbe ist, Creative Writing, dass man einen Abschluss machen könnte, habe ich das sofort erkannt und mit ihm gearbeitet. Über 10 Jahre haben wir das ausgearbeitet, präsentiert. Ich habe das im Parlament für die ehemalige Nationalratspräsidentin, die leider auch verstorben ist, Barbara Pramer, habe ich das präsentiert und so weiter. Und zu diesem Zeitpunkt war ich auf der Angewandte voll angestellt und ich habe unser Projekt den damaligen Rektor gezeigt, der Gerald Bast. Und er hat die Idee genommen und ohne zu sagen, wer ihm diese Idee gegeben hat, sprich ich, hat er versucht, das zu realisieren. Aber wir haben dann weiter hineingewirkt und so. Aber ich kann tatsächlich sagen, durch meine direkte Einwirkung ist es jetzt möglich, in Österreich einen Hochschulabschluss in kreatives Schreiben zu bekommen. Das war definitiv mein Verdienst, zusammen mit unserem ganzen Komitee von Ide Hinzes Idee aus. Aber ich habe das den Bas präsentiert, ich habe dafür gekämpft und ich habe auch gekämpft, dass die erste Professur in kreatives Schreiben in Österreich geteilt würde. Sie haben Robert Schindel vorgeschlagen und ich habe gesagt, das geht nicht auf meine Wache, da ich 10 Jahre lang für das gekämpft habe und dass eine Frau eigentlich zur Seite geschoben wird oder nicht involviert ist. So, diese allererste Professur war geteilt, 50% für Robert Schindel und 50% für Sabine Scholl, eine oberösterreichische Schriftstellerin und Schriftpädagogin. So, das wird aber, wie du weißt, mit der Geschichte von Frauen und was sie eigentlich tun in der Gesellschaft, sehr verschwiegen. Mhm. Und wenn die offizielle Geschichte von diesem Institut für Sprachkunst erzählt wird, wird nur Robert Schindels Namen erwähnt als erster Professor. Aber ich sag's jetzt und es stimmt auch, er hat ein 50% Professor gehabt und das zweite 50% war für Sabine Scholl. Und so sie ist genauso die erste Professorin für kreatives Schreiben in Österreich. Genau so. Aber das wird nicht erwähnt. Ihr Namen wird nicht erwähnt, mein Namen wird nicht erwähnt. Und die ganzen Männer gratulieren sich, dass sie das realisiert haben. Und so sah ich mit meinen eigenen Augen, ich habe gesehen, gespürt, erlebt, wie die Frauen aus der Geschichte ausradiert wurden. So in Eckzeit. Es ist faszinierend.
Ja, das wird ja immer wieder auch thematisiert. Mhm. Da war jetzt erst vor kurzem ein Beitrag, ich weiß jetzt nicht mehr wo eben genau Frauen eben aus der Geschichte wegradiert wurden.
Genau, ja. Das. Und ich habe das wirklich in real time erzählt. Nicht erzählt, aber
erlebt.
So ich freue mich, dass wir heute sprechen, dass das dann irgendwo dann wirklich protokolliert werden kann. Das ist war nicht eine Männergeschichte. Und gekämpft dafür hat eine Frau. Und auch, das hat die Leute auch gekränkt, weil ich nicht aus Österreich komme. Und ich bin nicht deutsches Native Speaker, aber ich liebe die deutsche Sprache und ich liebe Österreich. Und es war meine Einwirkung und mein Wissen, dass das gibt in der anglosächsischen Welt, der dieses Projekt durchgebracht hat. Ja, und die wollten dann das nicht wahrhaben, dass jemand von außerhalb, eine Frau von außerhalb, so eine tolle Idee durchboxt hat. Ja, das wollen sie einfach nicht.
Ja.
Und das ist wirklich die Geschichte. Ja, so ich liebe Dichten und ja, ich habe ein Lyric-Band herausgebracht. Ich liebe Kinder. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben und ich schreibe Essays am laufenden Band und für eine gratis Kunstzeitung, wie ich gesagt habe, die Kunstartzeitung, auch für Kataloge von der Belvedere, fürs Jüdische Museum, für der Albertine und auch für kleine Initiativen in ganz Österreich, in Steiermark, in Kärnten, in Niederösterreich, überall.
Aber was ich weiß und was man jetzt gerade gehört hat, wo diese Zeitung Kunstart ausgestellt ist, das sind ja sehr renommierte Häuser. Mhm. Du bist sehr anerkannt in der Kunst- und Kulturszene. Also du wirst sehr oft gebucht, gefragt. Also du wirst auch angefragt, dass du eine Ausstellung kuratierst oder eine Buchpräsentation. Auf jeden Fall deine Moderation, dein Wissen ist gefragt.
Mhm. Jetzt langsam zunehmend. Ich glaube, eine große Rolle hat gespielt die vier Kinder, da ich weniger präsent war und weniger am Abend fortgehen könnte und das überhaupt auch nicht wollte. Das stimmt. Ich würde mehr anerkannt, aber wir leben in Wien. Wir beide kommen nicht aus Wien. Du kommst aus Graz, ich komme aus New York. Aber es gibt, und das wissen wir alle, tatsächlich eine Sache, Wiener Neid. Wiener Neid. Und wenn man wirklich kompetent ist und sehr viel machen kann, oft wird man nicht gefragt. Ausgerechnet deswegen. Das bekomme ich auch zu spüren. Aber es stimmt. Ich werde gefragt, ich muss nicht die Jobs ja nachrennen. Ich werde schon gefragt. Und ich freue mich, dass jetzt vielleicht meine Arbeit ist gleich in Anführungszeichen geblieben. Die Qualität war immer da, nur die Leute waren nicht bereit, wie ich gesagt habe, mit diesem Institut für Sprachkunst. Es war weniger Bereitschaft, jemand mit meinem Aussehen und meiner Vorgeschichte oder meiner Aussprache zu engagieren. Das ist das. Ich bin nicht besser geworden, sozusagen. Der geliebte, mein allergeliebter, über alles geliebte Christian Ehart, Hubert Christian Ehart, Christian Hubert Ehart, diese Person, ach, er ist leider verstorben. Auf alle Fälle, er war ein großer Gönner und ein großer Fan. Und er hat in der MA7 in Wien, in der Kulturamt für Wissenschaft, war der Leiter. Er hat Wiener Vorlesungen ins Leben gerufen. Er hat alles Mögliche getan. Und er hat meine Qualitäten sehen können, mich immer gefördert. Und er war brillant. Und auch Konrad Paul Liessmann, so der Philosoph, er kennt auch meine Qualitäten an und ich werde demnächst in Lech sein, beim Philosophikum Lech. Ja, er hat das organisiert, dass ich dort sein kann, weil er meine Qualitäten sehen kann und erkennt und fordern will. So, das ist wirklich eine fantastische Sache, die ich erlebe und erlebt habe. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Weil je mehr Chancen ich bekomme, desto mehr kann ich machen für die Menschheit. Deswegen will ich größere Sachen machen. Ja, ich will größere Projekte machen. Ich habe für das Außenministerium eine Veranstaltung in Brüssel moderiert und ich war sehr glücklich, Österreich zu vertreten als die offizielle Moderatorin für diese Veranstaltung. Ich habe auch in New York in der Austrian Cultural Forum einen Auftritt gehabt und es freut mich immer, weil ich zahle hier Steuer. Ich bin mit einem Mr. Ecke verheiratet. Ich habe hier meine Hochschulbildung abgeschlossen. Ich habe 4 österreichische Kinder und daher ist es passend, ja, dass ich Österreich vertreten kann nach außen, finde ich.
Sehr schön, ja, wirklich sehr schön. Ja, also finde auch eine große Ehre, da beim Philosophikum zu sein.
Wow, es ist und das ist so toll. Eine Woche lang nur Deutsch hören, schöne alte Worte, komplizierte Gedanken, fantastisch ausgedruckt. Das ist so schön. Und auch wenn ich nicht ein Native Speaker bin, schätze ich das über alles. Und es gibt so einen Büchertisch, so einen riesengroßen. Es ist so fein. Und man sieht dann in dieser Woche, wie weit wir abgekommen sind von der Sprache, von sich differenziert ausdrücken. Und das ist definitiv Handys und iPads und Computerspiele, das ist definitiv eine Auswirkung davon. Nur Texte schreiben mit Emojis und die Bücher lesen, können die jüngeren Leute nicht zu einem guten Wortschatz kommen und daher können sie ihr Gedanken nicht differenziert ausdrücken. Und daher ist auch eine Auswirkung davon mehr Aggression, mehr Gewalt in die Gesellschaft. Wo wenn man sich nicht mit Worten ausdrücken kann, mit Worten, dann bleibt nur diese physische Ebene. So, das ist auch eine direkte Auswirkung. Mehr Gewalt, weniger Sprache ist gleich denn mehr Gewalt.
Ja, puh. So hast du auf jeden Fall recht, ja. Also, das kann schon eine Ursache sein.
Na sicher, und das ist auch, wir müssen lachen beide, weil ich lebe hier, ich liebe Österreich, aber man sieht auch genau, wie es hier der Hase läuft. So, es gibt irgendwelche Berater, Regierungsberater, Politikberater, irgendwelche Leute kriegen irgendwelche Beratungsverträge und die sind der Schwager, der Cousin, was auch immer, Partei, Buchinhaber, aber nicht qualifiziert. Und ich sehe in der ganzen Welt, Historiker werden nicht gefragt. Ich soll einen Beratungsvertrag bekommen. Oder die Regierungen sollen Historiker beauftragen, wenn man die Geschichte erkennt und erzählt und examiniert und untersucht, kann man viele Fehler in der Zukunft vermeiden. Und das wird einfach nicht gemacht. Ja, ich liebe Österreich, aber Liebe heißt wirklich vielleicht in seiner Gesamtheit lieben und so auch die Schwächen lieben und nichts zu vertuschen. Wenn man über irgendwelche Wundepunkte reden oder irgendwas, wird man gleich als Netzbeschmutzer abgetan oder so. Ja? Und man kann dann oft nicht wirklich Projekte oder was auch immer konstruktiv weitergeben, weiterentwickeln, weil die Leute wollen es nicht hören, die wollen nur, you know, schöne, ja, das helle, glänzende sehen und besprechen und nicht eigentlich die Probleme und die Baustellen, die man adressieren muss oder so. Ja. Aber das macht Österreich so fein, weil die Einstellung ist fast südlich. Schauen wir mal. Es geht schon. Lass mal das. Und so, das ist auch so, so herrlich. Ja. Und auch diese durchgehende MA2412 Einstellung, die man trifft. Das ist so herrlich.
Ich finde es total interessant, weil du ja dadurch, dass du Amerikanerin bist, aber die hier lebt und man spürt deine Liebe zu Österreich, eine ganz andere Sichtweise auf alles hast. Und was mir auch besonders gefällt, ist dein Humor. Also du bringst jetzt Themen aufs Tapet, die wirklich nicht angenehm sind, aber so wie du es darstellst, ja, kann man es irgendwie auch ein bisschen drüber schmunzeln. Also wirklich großartig.
Ja, danke.
Sag, bei Radio Superfly habe ich auch deine Stimme gehört. Was machst du da?
So, ich bin die Stationsstimme von Anfang an und das liebe ich. Ich habe auch für ORF gearbeitet. Ich war Redakteurin und Moderatorin bei FM4 und die haben auch meine Stimme für Jingles und so verwendet. Und ein Kollege hat meine Stimme, es spielt immer noch an FM4, für einen Jingle gemacht und gesagt hat, this is the perfekte Jingle. Das ist der perfekte Jingle. Und er hat mich dann vermittelt an die Superfly-Leute. Und das ist fantastisch, weil, und vielleicht ein paar von den Älteren hören, werden diesen Namen erkennen, Josef Wenzel Hnatic. Josef Wenzel Hnatic war 33 Jahre lang Ö1 Nachrichtensprecher. Und er hat so eine tiefe Basso Profundo. Und er habe ich geliebt. Er war so über 2 Meter groß, ein riesiger Bär von einem Mann und so liebevoll. Und er hat mich wirklich so unter seinen Fittig genommen da im Funkhaus. Okay, in meiner schlimmsten Zeit, eigentlich vor wir uns kennengelernt, aber in meiner schlimmsten, dunkelsten Zeit in Wien, habe ich Ö1 gehört und immer boing, die österreichische Rundfunk sendet Nachrichten. Und das war Josef Wenzel Hnatic's Stimme. Und wirklich in meinen traurigsten Zeiten habe ich diese Stimme gehört und es hat mich einfach so getröstet. Und jetzt, wo meine Stimme im Radio zu hören ist, es schwingt mit der Josef Wenzel Hnatic und ich bin so glücklich, wenn meine Stimme Leute glücklich machen kann oder Optimismus verbreiten kann. Das ist wirklich, ich bin so demütig. Ein Geschenk Gottes kann man wirklich sagen, dass ich im Radio zu hören sein bin und dass meine Stimme Leute trösten kann oder glücklich machen kann oder erheitern kann. Genau wie mein Vorbild. Josef Wenzel Hnatic. Ja, das ist für mich enorm. Jedes Mal, wenn ich im Radio spreche, denke ich an ihn. Er war ein Wissenschaftsredakteur. Er hat auch diese Austromir, Franz Wiebock. Er war zu dieser Zeit mit dem österreichischen Raumschiffprogramm oder Raumfahrtsprogramm. Er war auch in Baikonur. Ja, ein fantastischer Person. So, das bedeutet mir viel. Auch heuer war ich ein paar Mal im Radio zu hören, auch in Ö1. Ich habe auch einfach zum Nachdenken gemacht damals und alles Mögliche. Und jetzt war ich vor kurzem in Punkt 1 und ja, habe genau über die amerikanische Wahl gesprochen. Ja. Ich war als Experten da eingeladen. Wir haben über Kamala Harris gesprochen. Ich war auch bei dieser Jubiläumssendung, 40 Jahre Diagonal, habe ich auch 6 Minuten reden dürfen. Das war auch so, so bedeutend für mich und ich bin wirklich dankbar. Ja, diese gute Österreich, aber ich könnte auch Österreich schütteln und ein paar Watschen geben, dass es ein bisschen aufwacht und mehr schätzt, was es hat und auch Europa. Es ist so, Demokratie ist, sagt man, besser als Faschismus. Okay, man kann sagen, es gibt verschiedene Formen von Regieren oder Politik. Und man kann ruhig sagen, Demokratie ist besser. Ja, okay, das ist fein. Und man kann auch das sagen mit Kultur, Werte, mit Religionen. Man darf das alles sagen. Und was wir hier in Westeuropa haben, was wir in Österreich haben, ist tatsächlich besser als in vielen Ländern. Und wir sollen es anerkennen, stolz sein drauf und nicht irgendwie uns anlügen, dass alle Länder sind gleich und alle politische Systeme sind gleich. Das ist nicht wahr. Und wenn wir diese Lüge propagieren, werden wir dann verlieren, was wir haben. Weil was wir haben, ist tatsächlich besser. Und wenn wir das nicht anerkennen und laut proklamieren, werden wir das dann auch verlieren. Ja? Das ist einfach so. Und so, ich verteidige Österreich so. Ich verteidige Österreich von das Böse und die negative Sachen außerhalb. Nein, es ist viel besser hier. Die Liebe zur Natur. Ja, die größte zusammenhängende Almlandschaft in Europa ist in Österreich. Ja, man kann quasi ununterbrochen, die Kühen oder was, hier wandern über der Alm. Oder das Wasser, ja, dass wir das schützen, auch mit Kläranlagen, dass wir die Industrie kontrollieren, dass das Wasser sauber bleibt und frei zugänglich bleibt. Oder kein Atomkraftwerke. Oder die Bio-Lebensmittel, das so viel in die billigste Supermarktketten kann man Bio-Milch, Bio-Käse, Bio-Fleisch kaufen. Das ist so wertvoll. Diese sind so kostbare, wichtige Werte, die die Österreicher nach außen vertreten und haben. Auch das Sozialsystem, was die Medizin betrifft, dass man eine E-Karte hat, dass man behandelt werden kann und nicht zuerst nach seiner Versicherung gefragt wird, wie in Amerika. Oder überhaupt, wenn man keine E-Karte hat. In Wien, man geht einfach zu den barmherzigen Brüdern und man wird behandelt. Das ist eine sehr hohe Kulturerrungenschaft, ja, diese Einstellungen sind besser, sind höher als in anderen Kulturen, in anderen Ländern. Und das würde ich ja von der Decke da rausschauen. Ja. Ja, und einfach wirklich sehen, wie toll das ist. So, ja, ich kann nur sagen, Österreich ist wirklich ein Schatztruhe. Es ist wirklich fantastisch und die Menschen sind auch so angenehm. Grantig, aber liebevoll.
Ein tolles Plädoyer. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast bei Ö1 ein Interview gegeben zur politischen Situation in Amerika, zu den Wahlen. Was denkst du, wird Kamala Harris es schaffen?
So, ich habe das Gefühl, der Wille der Leute sozusagen, auch die jüngere Generationen und auch die Frauen, wollen eine Änderung. Die wollen sozusagen das klassische ältere, weiße Mann nicht mehr sehen. Ich glaube, das ist wirklich sehr stark, der Wunsch einer Erneuerung. Kamala Harris ist gebildet, sie ist weiblich, sie hat Eltern, die Zuwanderer sind, so diese klassische amerikanische Geschichte, Tellerwäsche zum Millionär. Man will sie haben, nur manche von ihrer Partei, Punkte und Sachen, die sie vertritt, sind, kann man sagen, untragbar. So, wir würden sehen. Aber das ist in der ganzen Welt so. Ja, hier in Österreich. Man kann nicht mehr stramme Sossi sein, oder stramme Schwarze, so, jetzt heißt Türkis, aber so, diese alte schwarzen Garde, ja, man kann nicht mehr diese Sicherheit haben, sagen, ja, das ist meine Partei, und das ist ihr Programm, wo man sieht, hier grün, hier pink, hier blau, die haben auch richtige Ideen, ja, und das macht es sehr, sehr schwierig für uns alle. Ich glaube, dass, sie kann das schaffen. Ich bin nicht sicher, ob sie das schaffen wird, weil hier in Europa, aber noch mehr in Amerika, ist die Politik zunehmend beeinflusst von außen. Von reichen Männern, die ihr Wille geschehen lassen wollen. Ja? Ja? Und das ist ein Problemchen. Ja, sehr viele große Silicon Valley Milliardären wollen, dass Trump an den Markt kommt, weil er für die Wirtschaft, nicht für die Wirtschaft, für die Superreichen da ist. Mhm. Und so, sie wollen mit ihren Macht die Wahl beeinflussen. Man sieht es bei Elon Musk. Er hat diese Riesenplattform, ja, ich nenne es immer noch Twitter, und er sagt ganz deutlich, ich will die Wahl beeinflussen. Und warum das nicht denn geahndet wird, you know, als kriminelle Wahlintervention oder so, das verstehe ich nicht, aber ich sage ganz offen, meine Plattform ist da, um Trump wieder ins Weiße Haus zu setzen.
Ja, ich verstehe das auch nicht.
Das ist ein Wahnsinn. So, wir werden sehen.
Gut, jetzt haben wir ein bisschen politisiert, oder ist das Thema ein bisschen politisch geworden? Kommen wir wieder zurück zu deiner Arbeit. Also, ich muss sagen, dein Tun, dein Wissen ist großartig, aber es hört sich auch sehr zeitintensiv an. Du hast wirklich viele Rollen, Autorin, Kuratorin, du bist auch Speakerin, du bist Mutter, Du bist auch Partnerin. Wie vereinbarst du all diese Rollen? Wie viel Energie steckst du hinein und wie viel Zeit bleibt dann für dich zum Entspannen? Gibt es überhaupt?
Oh, natürlich. Ich würde sagen, ich bin eine stinknormale Frau. Die Erfahrung ist, und in der Regel ist es, dass Männer sequenziell Sachen machen. Die machen eine Sache, dann machen sie die nächste Sache. Dann machen sie die nächste Sache, und das wollen sie. Und deswegen ist es so, kriegt die Geschlechter ein bisschen diese Reibung, weil Frauen können tatsächlich 5, 6 Sachen gleichzeitig machen, ohne irgendwie ein Schweißperle auf der Stirn zu haben. Und das können wir alle. So, wenn du das auflistest, klingt das wie so viel im männlichen Sinn. Aber jede Frau mag das. Jede arbeitende Mutter mag das. Ich mag es genau, wie Frauen das tun. Ja. Und da ich Gesundheit liebe, ich habe auch Medizin studiert, aber nur ein Semester, aber ich wollte Medizin studieren, aber ich habe schon dann 4 Kinder und es war wirklich nicht vereinbar. Aber ich habe mich ausbilden lassen, so alternativ heilen und so weiter, und ich kenne mich sehr gut aus. So, ich liebe Gesundheit, und daher spiele ich Tennis, laufe ich. Ich liebe Ilse Dittmann und der österreichische Frauenlauf. Ich bin ein Frauenläuferin der ersten Stunde. Ich gehe mit der Trainerin, wir haben unsere Gruppe im Volksgarten, und ja, so, der Frauenlauf. Und laufen, das liebe ich. Ich schätze, was die Ilse Dittmann gemacht hat. Sie hat ihr Leben für die Frauen in Österreich gegeben. Sie ist auch ein großes Rollenbild für mich.
Wer war das jetzt? Ich
hab das Ilse Dittmann. Sie ist die Initiatorin von der österreichischen Frauenlauf, der größte Frauenlauf Europas. Ja, und sie hat wirklich ihr Leben für Frauen, Bewegung, Sport gegeben. Und ich mag ihr einigermaßen nach. So, ich spiele Tennis, ich gehe reiten, ich laufe, ich mag dies und jenes, weil ich die Gesundheit liebe. So, ich will auch, dass mein Körper funktioniert. Ich bin auch von mehr Nutzen für alle, wenn ich gesund bin und fit und flott. So, ich muss nicht die Zeit denn von irgendwas wegnehmen, sondern es ist ein Teil mein Leben. Ja.
Gut. Ich glaube, wir wollen jetzt langsam zum Abschluss kommen, obwohl es mit dir mega interessant ist und echt cool und also danke. Ich höre dir gern zu.
Ah, du bist so.
Zum Abschluss. Wie siehst du die Zukunft von Kunst und Kultur?
Mhm. Well, Kunst ist für die Menschen ein Bedürfnis. Kunst und Kultur ist wie Luft und Lebensmittel, ist es Nahrung und ist es eine Notwendigkeit. So, es wird immer Kunst und Kultur geben. Jede Person versucht, kreativ zu sein, sich auszudrücken. Man muss nicht in einem Museum ausgestellt werden, ein schönes Zuhause, Blumen arrangieren, sein Garten, egal wo, die Leute sind kreativ, drücken sich aus, machen Kunst. Ja, Markenkultur. Jede Kultur auf Erde hat Musik. Ja, jede Kultur musiziert. Auch wenn es vielleicht verboten ist von irgendeiner Religion oder Regierung. Jede Kultur, jede Person liebt Musik, mag Musik und so weiter. So, das wird nie weggehen. Nur die Prioritäten, die wir setzen in der Gesellschaft. Mehr Geld für Waffen, weniger Geld für Kultur. Mehr Geld für diesen jenes, weniger Geld für Kultur. Wenn wir mehr Geld, you know, the Kulturschilling rollen lässt, ist es besser für uns. Aber die Leute, die an der Markt sitzen und die Entscheidungen treffen, verstehen es oft nicht, sind nicht kunstaffin. Und daher ist es schwierig, langfristig diese Position, die wir haben, zu halten und auszubauen. Ja, wir brauchen jetzt nicht nur Mozart zu verherrlichen. Ich liebe Mozart, aber ich kenne nicht nur die traditionelle Opern oder die traditionelle Sängerknaben oder traditionelle spanische Hofreitschule. alle diese Institutionen liebe ich. Aber wir müssen in die zeitgenössische Kunst, das heißt in die lebende Kunst investieren. Hier in Österreich, Künstler zahlen Steuer wie kleine Mittelfirmen. Es gibt nicht einen Steuersatz, der weniger ist für Künstler, wie es sein könnte. Und das wird die Kunst dann fordern und leichter machen. Wir müssen in Künstler investieren, in die Kunstausbildung investieren und mehr Geld und Möglichkeiten für Kunst geschaffen zu sein und auch konsumiert zu sein. Und das ist ein Bollwerk. Das ist unsere Schutzmauer und die Barbarei der Zukunft, die auf uns lauert.
Sehr interessant. Ich finde es total spannend, weil es ist eigentlich die logische Folgerung, wenn mehr Geld für die Kultur da ist, dann ist weniger für Waffen da. Das heißt weniger Krieg. Also das ist ja nur erstrebenswert, es so zu machen. Also finde ich ganz einen tollen Ansatz, den du da jetzt gebracht hast.
Danke.
Es gibt noch einen feministischen Wordrap.
Okay.
Ja. Also, bist du bereit?
I hope so. Yeah, ja. Vielleicht, ja. Bitte.
Okay. Feminismus bedeutet für dich?
Frauen, ihr Frau sein, verstehen, verteidigen und ausbauen.
Frau sein heißt für mich?
Frau sein heißt für mich Mensch sein. Frau sein bedeutet für mich meine tatsächliche Realität.
Gleichberechtigt fühle ich mich, wenn
ich die Augen aufschlage in der Früh.
Ein feministisches Vorbild ist?
Wow, es gibt so viele. Ich habe Alma Mahler ist eine meiner größten Vorbilder. Ja, das ist eine unglaubliche Frau, eine fantastische Frau. Und Marie Curie oder Betty Friedan oder Simone de Beauvoir. Da gibt so viele tolle Frauen.
Wenn du einen Tag Frauenministerin sein kannst.
Mhm. Na ja. Frauenministerin für einen Tag. Es ist einfach zu kurz. Aber okay, als erstes werde ich wieder ein Frauenministerium einführen und schauen, dass in Österreich in die Gesetzbücher ein Frauenministerium vielleicht permanent sein könnte oder auch wie ein Kunstministerium. Manchmal ist eins da, manchmal ist es weg, wie ein Fata Morgana. Das finde ich nicht gut. Ja.
Also ein fixes Frauenministerium.
Ja.
Was würdest du heute deinem 11-jährigen Ich gerne sagen?
Ich würde mein 11-jähriger ich war dann ein bisschen frühreif mit der Schule, und so ich könnte lesen mit 4 und so weiter und so fort. So ich habe so Klassen übersprungen in der Schule, und mit 11 habe ich so viel gelesen, so viel nachgedacht, dass ich eigentlich ein bisschen deprimiert war, weil ich habe schon mich Existentialismus angeeignet und so weiter. Okay, so. Ich werde mein 11-jähriger selbst sagen, es wird viel lustiger kommen, als du jetzt glaubst. Einfach nicht aufgeben, an dich zu glauben und nicht aufgeben, zu glauben, dass die Sonne doch morgen in der Früh aufgehen wird. Einfach glaub an dich, glaub an die Zukunft und sei fest überzeugt in das Wissen, dass das Leben wirklich lustig und lichtvoll ist.
Sehr schön. Hast du noch ein Buch, das du uns empfehlen kannst?
Woo.
Wahrscheinlich viele.
Das ist absolut wahr. Wow, ich habe so auf den Nachttisch, es gibt nur Bücher bei mir, so aufgestapelt. wenn ich ein Buch empfehlen würde, einfach immer bei sich zu haben oder so. Die Bibel ist ein super Buch, aber es ist schwierig für die Leute zu verstehen. Würde ich vielleicht ein Tao Te Ching empfehlen. Man kann mit einem Tao Te Ching alles verstehen. Ja, die I Ching, the Tao des Lebens. Ich würde tatsächlich ins Asiatische gehen. Ja, eine Ausgabe des I Chings, das wäre das. Das wird alle helfen.
Na gut, vielen Dank.
Danke auch fürs Gespräch.
Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit mir, Anita. Hier lernt ihr spannende und interessante Frauen kennen und bekommt Denkanstöße zum Thema Gleichstellung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie auf Instagram oder Facebook teilt und euren Freundinnen davon erzählt. Lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Sendet mir Feedback, Vorschläge für Interviewgäste oder Anregungen unter anitapitsch@aon.at oder ganz einfach auf Instagram oder Facebook unter Frauenstimmen, der Interview-Podcast. Sowohl auf meiner Website als auch auf den Social-Media-Accounts findet ihr Fotos zu den Interviewpartnerinnen und News zum Thema Gleichstellung. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Gemeinsam erreichen wir viel mehr.